Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der Wochenspruch, mit dem ich Sie herzlich grüße. Über den werden wir auch nachdenken, der hat nämlich mit dem Predigttext auch zu tun. Wer mich nicht kennt, ich bin schon längere Zeit nicht mehr da gewesen. Pfarrer Fritz Stolz im Waldachtal zu Hause, zurzeit mehr im Krankenhaus als zu Hause. Und von daher habe ich das in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, immer noch vor mir. Dass ich heute hier sein kann, ist ein Gottesgeschenk, in besonderer Weise. Am Freitag kam der Anruf, ich hätte gern die Lieder. Wieso, habe ich gesagt. Ja, sie stehen drin im Plan. Und so war es auch. Ich habe gedacht, das hat man also noch einmal zurückgestellt. Das ist aber auf jeden Fall recht gut gegangen. Ich darf also heute hier sein und bin gerne wieder in Ihrer Mitte. Meine Beine, Sie haben schon gemerkt, die machen nicht mehr richtig mit. Ich hoffe, dass mir mein linkes Bein erhalten bleibt. Da ist gerade die große Mühe in Tübingen, in der Uniklinik und wird demnächst auch in einer Spezialklinik im Hinterzarten dann weitergehen. Das ist so eine letzte Hoffnung, die ich mit habe. Davon spricht auch unser Predigttext, das schließe ich mit ein. Ja, Gott sei gelobt, das ist erstrangig wichtig. Und das kommt von Herzen und möge uns allen zu Herzen gehen. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beten sprechen wir im Wechsel aus Psalm 116, Nummer 746. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen.
Wie soll ich den Herrn vergelten, als seine Großtat, die er an mir tut?
Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen.
Dir will ich anopfern und des Herrn Namen anrufen.
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor allem seinem Volk. Jesus Christus, wir suchen nach sichtbaren Beweisen, dass du auferstanden bist und begnügen uns nicht mit deinem Wort. Überwinde allen Zweifel und bring unser unruhiges Herz zur Ruhe. Lass uns im Glauben dich als den Lebendigen erkennen und hoffen auf die Zeit, da wir mit dir vereinigt werden, bei unserem Vater im Himmel. Du weißt, was uns persönlich bewegt, möchtest aber, dass wir dir sagen. Weiter betend in der Stille wollen und dürfen wir's tun. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen.
Die Schriftlesung für heute steht im Johannesevangelium im 20. Kapitel, die Verse 19 bis 29. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male sehe und meinen Finger in die Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jetzt singen wir das angeschlagene Lied Nummer 102, die erste 3 Vers.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ist eine vertraute Überschrift in der Bibel, die den Wortlaut hat in der Martin-Luther-Übersetzung: lebendige Hoffnung. Ihm, Gott selber, gebührt zuerst der Lobpreis und der Dank, den wir von ganzem Herzen, wie wir sie mit den ersten Christen dann auch nachsprechen sozusagen, über die Lippen bringen dürfen. Ich lese uns die Schriftworte zur Predigt aus dem 1. Petrusbrief. In Kapitel 1 sind es die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude und mit herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Gelobt sei Gott, das ist etwas, was uns immer wieder, glaube ich, ganz wichtig über die Lippen kommen sollte. Gottes Lob sollte erklingen auf den Höhen unseres Lebens, auch in den Tiefen unseres Daseins. Gottes Lob sollte erklingen. Wir sind so schnell im Klagen und Klagen lässt verzagen. Danken und Loben zieht nach oben. Das ist etwas, was wir einüben müssen, solange wir leben. Das ist etwas, was mich immer wieder erstaunt und auch erschrocken sein lässt, im Blick auf Menschen, die ich ganz gut kennenlernen durfte, in jungen Jahren schon. Sie waren einstens meine Jungenschaftler, einer der Ehemann. Beide sind schwer krank geworden und können nicht mehr glauben. Warum lässt Gott das zu? Sie sind Christen, ganz eindeutig, haben wirklich in der Zeit, in der sie konnten, das, was uns ganz nötig tut, Gemeinschaft gepflegt. Und jetzt liegt sie im Sterben, er versorgt sie ganz und bricht schier zusammen darüber. Das sind schon Nöte, die wir hier nicht einfach loswerden können im Sinn des Warum. Darauf kriegen wir ja keine Antwort. Wozu ist dann schon eine vielleicht hilfreichere Frage, die wir über die Lippen bringen. Wozu, Herr, soll das dienen? Ja, dieses Loben Gottes ist aus der Tiefe in besonderer Weise etwas, was uns nicht von selber über die Lippen kommen kann. Das muss er bewirken. Und da dürfen wir als Gemeinde mithelfen, dass das bei den Menschen, die schwer tun, begründet schwer tun, dass da wir sozusagen in die Stellvertretung gehen und Gott die Ehre geben mit der Bitte: Du kannst helfen. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Immer wieder macht sich in unserer Welt Hoffnungslosigkeit breit und das ist in unserer Zeit ja eher der Fall als nicht. Wer sie verursacht, ist biblisch auf den ersten Seiten ganz eindeutig berichtet: der Mensch. Er, der ist der Verursacher an erster Stelle. Und da sollten wir nun nicht auf irgendwelche Menschen, die ganz offenkundig hier Hoffnungslosigkeit und Notstand verursachen, deuten, sondern immer uns auch bewusst machen, wenn es heißt, der Mensch, dann sind wir gemeint. Nicht geschlechtsspezifisch, sondern der Mensch, wie ihn Gott gewollt hat, in den beiden, Mann und Frau. Und das ist auch eine Hilfe, wenn wir zu deuten beginnen, obwohl es nicht unbedingt dann so sein muss, ich kann es auch einfach in Gedanken tun, dann zeigen drei Finger auf mich selber. Macht mir klar, ich bin der Mensch, der immer wieder an dieser Stelle Not verursacht. Nicht, dass man es unbedingt will. Paulus ist hier eine ganz wunderbare Hilfe für mich. Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen ist nicht daraus geworden. Der Mensch, er gehorchte und gehorcht seinem Schöpfer nicht. Wir kennen uns das Nachlesen aus den ersten Seiten der Bibel in Kapitel 3. Es ist der Bericht vom Sündenfall. Man redet nicht mehr von Sünde in unserer Zeit. Das Fehlverhalten des Menschen, wie wir es erleben auf breiter Ebene, das uns wahrlich hören und sehen vergehen kann, was da alles an Fehlverhalten geschieht, da muss ich gar nicht viel an dieser Stelle nennen. Die Ursache davon ist die Sünde. Da redet man nicht davon. Man sagt, so hat mich Gott geschaffen. So darf ich leben. Ich bin da nicht schuldig. Wenn es jetzt da plötzlich heißt, es ist nicht in Ordnung. Nein, es ist nicht so. Die Sünde ist das, was ganz harmlos begann. Wir wissen es, wie es anfing. Nämlich, dass Eva nicht gehorcht ist dem Wort Gottes, lasst die Finger von dem Baum, auf dem wunderbare Früchte wachsen. Nähert ihm euch nicht. Er ist eine große Gefahr für euch. Und sie tat es doch. Und so sagt man, kann es ein Apfel, es war keiner, aber es ist eine Frucht, die wohl ihresgleichen sucht in ihrer Vielfalt, die heranwächst. Die Frucht war für sie begehrenswert, sie hatte alles, was sie brauchte. Aber das ist nicht genug. Je mehr er hat, der Mensch, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. So, denke ich, ist es ein Sprichwort, das wirklich entstanden ist aus der Erkenntnis heraus. Ja, das stimmt. Was unsere Welt, in der wir leben, notwendig braucht, ist Hoffnung und Optimismus. Also Hoffnungslosigkeit und Pessimismus gibt es genug. Und es ist wahrlich nicht unglücklich, wenn ich das sage, dass das eine Schande ist, sondern es ist ein Tatbestand. Die Hoffnungslosigkeit greift um sich. In vielfältiger Weise sind wir dafür anfällig. Und der Pessimismus, der herauswächst, das sind ja Geschwister. Wir wollen einfach festhalten, dass wir zu etwas berufen sind, was uns Gott heute sagen möchte. In der Bibel wird berichtet, und zwar von Petrus, von der lebendigen Hoffnung, die für uns als Christen eine Möglichkeit ist, in die Welt hineinzuleben. Petrus, das spricht dann und meint es etwas grundlegend anderes als Optimismus. Das ist nicht schlecht, wenn ein optimistischer Mensch uns begegnet. Aber mit Optimismus verbindet sich sozusagen der Fortschrittsglaube. Es ist immer schon Notsituation gewesen, es ist immer wieder recht geworden und da ist ja was dran. Ohne Frage, aber viele sind dabei auch auf der Strecke geblieben. Mit Optimismus also verbindet sich der Fortschrittsglaube, dass die Dinge sich zum Besseren wenden werden. Optimismus, das ist der Glaube an sich selber, an seine eigene Kraft, an seine eigene Stärke. Wir haben das schon zu Wege gebracht und das sind Menschen, die uns Vorbilder sind an dieser Stelle. Hoffnung geht über einen bloßen Optimismus hinaus. Hoffnung wurzelt tiefer. Wenn ich hoffe, dann glaube ich, dass Gott am Werk ist, dass er die Fäden in der Hand hat und dass er die Dinge gut hinausführen wird. Das ist Hoffnung. Und die kann ich nur begründet für mich festhalten, wenn ich im Buch der Hoffnung wirklich zu Hause bin. Hoffnung ist das Wunderwort, das in unser Leben hinein etwas auszulösen vermag, aber wir müssen ihr nachjagen. Wir müssen wirklich an dieser Stelle das, was uns festhalten will, auch optimistisch festhalten will, dass wir dem nicht den Vorrang geben, sondern der Hoffnung, du hast es in Händen, Gott, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren. Das ist etwas, wo wiederum in unseren Text des heutigen Sonntages hineinspricht. Er hat die Fäden in der Hand und er wird die Dinge gut hinausführen. Das ist das Ziel, das erklärte Ziel Gottes. Es wird ein großer Jubel anbrechen, auch für die Menschen, die es in dieser Zeit und Welt nicht mehr über die Lippen zu bringen vermögen. Was Petrus hier den verstreuten und bedrängten Christen in Kleinasien groß machen möchte, ist kein Zweckoptimismus. Ich lese uns die Verse 3 bis 5 noch einmal und rufe sie in Erinnerung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Das hat Petrus diesen bedrängten Christen damals geschrieben, das lässt er uns heute zurufen. Wir sind die hier Gemeinten, bevor ich irgendetwas tun kann, soll es klar sein, dass es nicht aus eigener Macht und Stärke geht. Wir sind zu schwach, in dieser Welt das zu Wege zu bringen, was eigentlich ursprünglich gedacht war. Siehe, es war sehr gut. Und wir müssen noch einmal gesagt, nicht mit den Fingern deuten auf andere, sondern ganz eindeutig immer sehen, dass es wie ein kleiner Schneeball angefangen hat, wenn wir das im Bild so gebrauchen, was dann zu dieser Lawine geworden ist, die alles unter sich begräbt. Schnell sind wir im Begriff, das zu vergessen. Unsere kleinen Fehlverhaltensweisen, die können an dieser Stelle keinen Notstand hervorrufen. Wir sollten das nicht uns einreden. Er ist der, der aus wirklich Gott in Jesus Christus, der das, was wir nicht zu Wege bringen, zu Wege gebracht hat. Der höchste Feiertag der evangelischen Kirche ist ja der Karfreitag. Und an Karfreitag ist das entscheidende Wort gesprochen, es ist vollbracht. Die Rettungsaktion Gottes, die er am Anfang schon an den ersten Seiten der Bibel nachzulesen in die Wege gesetzt hat, indem er sagte zur Schlange, es wird einer kommen, der wird dir den Kopf zertreten, aber du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das zieht sich durch als Rettungsaktion Gottes und am Kreuz findet sie ihre Vollendung, kurz bevor Jesus die Augen für diese Zeit geschlossen hat. Und das war wahrlich unter den höchsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Es ist vollbracht. Kein Mensch muss mehr sagen, wir müssen unsere Rettung zu Wege bringen, sondern wir müssen auf den hinweisen, der der Retter ist. Und das wird notwendig sein in unserer Zeit und Welt mehr denn je. Das kann man immer wieder nachlesen in unseren Tagen. Wir wissen ganz genau, dass die Religionen bei uns die Überhand haben, jetzt schon. Die Christen sind schon in der Geringzahl. Die Muslime und die anderen Religionen haben einen großen Teil schon eingenommen und das wird sich verstärken. Und wir werden an dieser Stelle nicht leicht tun können, ganz klar zu sagen, dass die Hoffnung allein in Jesus Christus begründet ist, um den Weg aus der Zeit in die Herrlichkeit Gottes gehen zu können und dort unbeschadet anzukommen, weil Jesus allen unseren Schaden auf sich genommen hat und für uns außer Kraft gesetzt. Wir können es nicht. Wir sind schuldig immer wieder und deswegen hat Jesus ganz eindeutig gesagt in diesem Gebet, dass alle Gebete im Grunde genommen als Vorbild dient, allen Gebeten, das Vaterunser, vergib uns, vergib mir meine Schuld. So kommen wir heraus aus den Nöten, die wir auch noch als Christen über uns bringen. Diese Hoffnung, die hier angesprochen ist, sie wurzelt in der Auferstehung Jesu von den Toten, sie wurzelt in der Macht Gottes, die sich da bewiesen hat, als sich das Grab öffnete und der Gekreuzigte auferstand. Aber diese Hoffnung breitet mich auf das Schlimmste auch vor. Es ist uns nicht verheißen, dass wir gesund bis ans Ende unseres Lebens durch unsere Zeit gehen. Auch Christen werden hineingenommen, aufs Kreuz gelegt und leiden. Andeutungsweise ist ja schon dieses Beispiel genannt. Und das Leiden in dieser Welt ist größer als das Nichtleiden. Auch das müssen wir sagen und erleben es in unserer Zeit. Aber durch diese Leiden, durch die wir gehen, ist Jesus Christus hindurchgegangen. Am Kreuz hat er allen diesen Leiden die Macht genommen, die uns zerstören und unglücklich machen, die uns den Glauben rauben und damit die Hoffnung, die uns durchträgt in die Ewigkeit. Ein Sprichwort sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn Hoffnung fehlt, dann sind wir fertig. Und darum ist es so wichtig, in unserem Leben auf die Gegenwart und die Macht Gottes zu schauen, die sich auf Golgatha und am Grab erwiesen hat. In Jesus ist diese Hoffnungskraft personifiziert, im Zentrum unseres Lebens zu haben und nicht uns selbst, das ist die Bitte, die wir immer wieder aussprechen sollen. Lass uns dich als die Person gewordene Hoffnung in unserem Leben das Sagen haben. Lass uns in dir reich an Hoffnung sein. Dann, so schreibt Petrus in unserem Schriftabschnitt, und ich lese uns die Verse 6 und 7, ihn habt ihr, Jesus Christus, nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist hier diese Botschaft, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Es ist eine große Verheißung, die wir als Christen haben und die wir nur als Christen haben. Deswegen hat Jesus gesagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Gemeinde, wir sollten weniger von Gott reden. Das Wort Gott ist keine Anfechtung für die Muslime. Aber Jesus Christus ist eine Anfrage an die Muslime. Und er allein ist der, der das geben kann, was uns die Bibel verheißt. Wenn Gott uns in die Anfechtung durchs Feuer schickt, dann arbeitet er an uns. Dann nimmt Gott uns den Optimismus, den Glauben an uns selber, um uns ganz mit Hoffnung zu erfüllen. Mit der Hoffnung, die in allen Lebenslagen durchträgt. Unsere Welt, in der wir leben, braucht keinen Optimisten. Unsere Welt braucht Hoffnungsträger. Und die können wir als Christen wie niemand anders sein. Und deswegen ist es so nötig, dass wir uns bereit machen, in dieser Welt wirklich das zu leben, dass wir ein Hinweis auf ihn, Jesus Christus, sind. Er ist der, den wir nicht gesehen haben, aber der uns anschaulich im Wort der Heiligen Schrift vor Augen steht und manches Mal auch anschaulich in der Person von Menschen, auf die wir gerne schauen, weil sie einen eindeutigen Hinweis geben, an wen sie glauben. Gott mutet uns die Anfechtungen zu und führt uns durch sie hindurch, damit wir ganz auf die Hoffnung bauen und das Ziel unseres Glaubens erlangen, der Seelenseligkeit. Amen. Himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen Sohn, geben wir dir die Ehre und bitten dich, lass uns in deinem Wort zu Hause sein, nichts mehr wollen, als auf dich zu hören, dich zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll in Wort und Werk und allem Wesen. Amen. Lassen Sie uns singen aus 115, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Die Verse 1, 2, 5 und 6. Lasst uns beten. Herr Jesus, du lebst und mit dir auch wir. Danke für diese große Hoffnung über unserem Leben. Hilf uns, dass sie auch in unseren Alltag durchbricht. Wenn die Sorgen, die Unzufriedenheit, der Ärger nach uns greifen, mach uns zu Menschen, die von Ostern her leben, die sich nicht in Optimismus verlieren, sondern in deiner Hoffnung gründen und so fest verankert sind, dass andere es spüren. Herr Jesus, wir beten für die Kranken in unserem Umfeld und unserer Gemeinde. Sei du ihnen nahe. Lass sie erfahren, dass du lebst und um sie weißt. Wir beten für die Menschen, die in den Zielgeraden ihres Lebens angekommen sind. Menschlich gesehen besteht keine Hoffnung mehr für sie, aber du hältst sie in deiner Hand und hältst den Himmel und die Ewigkeit für sie bereit. Erfülle sie in allem Dunklen mit der Gewissheit, dass du alles zum Siege führen wirst. Herr Jesus, wir denken an Menschen, die die Hoffnung aufgegeben haben für ihre Ehe, für ihre Kinder, für ihre Situation am Arbeitsplatz, darauf jemals ein geordnetes Leben zu führen. Du hast Möglichkeiten überbitten und verstehen. Du kannst Situationen verändern, auch dann, wenn wir keine Möglichkeit mehr sehen. Und so bitten wir dich nicht nur für uns und unser näheres Umfeld, sondern für diese Welt mit ihren Kriegs- und Krisengebieten, dass deine Osterbotschaft sie erreicht und erfüllt, in allem Dunklen und Unverstehbaren. Und danke, Herr, dass du uns selbst gelehrt hast, wie wir für uns und für diese Welt beten können. Gemeinsam wollen wir es tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde
dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Ja, wir wollen jetzt miteinander singen, Herr, ich komme zu dir, aus unserem Liederheft unter der Nummer 928.
Thank you.
noch bekannt zu geben, wir bedanken uns für das Opfer vom Ostermontag, über 160 Euro und 10 Cent für die Aufgaben der eigenen Gemeinde. Das heutige Opfer ist für die Iflinger Jugendkooperation, das Jugendkooperationsprojekt IFKUJO. Ist das richtig gesprochen? Bestimmt. Am kommenden Donnerstag findet hier im Gemeindehaus um 20 Uhr ein Vortragsabend mit Oberkirchenrat Bauer statt. Thema, was Kinder und Jugendliche stark macht. Dazu herzliche Einladung und auch die Bitte, diese Einladung weiterzusagen. Am Samstag ist hier um 19 Uhr das Konfirmandenabendmahl mit ihrem Gemeindepfarrer Kuttler und Vikaritsch. Am nächsten Sonntag feiern hier um 9.30 Uhr in der Bartholomäuskirche folgende Jugendliche ihre Konfirmation: Anna Kugler, Annika Schmitz, Jannik Weiser und Tim Zehringer, alle aus Schopfloch. Maria Kalus und Max Weiser aus Bittelbrunn und Nico Meintel und Josephine Milde aus Dettlingen. Herr, wir befehlen dir diese Konfirmandinnen und Konfirmanden an. Wir befehlen dir an ihre Eltern und Angehörigen. Wir bitten dich um eine zielbewusste Vorbereitung auf diesen Tag, dass das im Vordergrund steht. Wir dürfen ganz eindeutig wieder hören aus dem Munde unserer Konfirmanden, was Zentrum unseres Glaubens ist. Lass es uns gerne hören. Und wir dürfen hören, dass sie selber zu ihrer Taufe Ja sagen. Habe Dank dafür. Wir dürfen es glauben, du wirst es tun, was zu unserem Heil dient. Amen. So, nun wollen wir im Stehen miteinander singen aus dem letztangeschriebenen Lied. Meine Hoffnung und meine Freude. Seelsorger. Und das war jetzt in der Gebärdensprache dieses Lied gebärdet. Das will ich üben und in Gottesdiensten mache ich das dann auch gerne. Geht hin im Frieden und unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.